Margret Stamm. Education to go.
Education to go. Der Podcast für alle, die zu Bildung und Erziehung etwas hören wollen oder daran interessiert sind. Heute agiert Dominique Dillier im Hintergrund, denn ich habe einen speziellen Gast und ein spezielles und brisantes Thema zum Diskutieren, nämlich Autorität und die moderne Erziehung. Mein Gast ist, wie könnte es bei diesem Thema anders sein, Roland Reichenbach. Herzlich willkommen, Roland. Es freut mich sehr, dass du zugesagt hast.
Ja, danke für die Einladung. Die
Warum
mich sehr
hast du eigentlich zugesagt?
Also, liebe Margret, ich kenne dich von früher oder von früheren Zeiten und das Thema der Autorität beschäftigt mich. Und da habe ich eine Zeit lang mich damit sehr beschäftigt und deshalb habe ich sehr gerne zugesagt.
Genau. Zur Information, du bist Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Uni Zürich. Ich bin emeritierte Professorin an der Uni Freiburg und leite seit einigen Jahren das Forschungsinstitut Swiss Education. Wir haben uns ja an der Uni Freiburg kennengelernt. Und ich möchte von dir wissen, ob du dich noch erinnerst, wann und wo und wie.
Das ist jetzt diese Frage bringt mich jetzt ein bisschen aus dem... Ich sehe dich, wie wir irgendwo zusammengesessen sind, ich glaube im Regina-Mundi-Gebäude. Mhm. Es hatte mit Fritz Ose zu tun.
Ja, das stimmt. Aber ich bin fast sicher, das erste Mal war, als ich bei Fritz Oser war, ich habe ja habilitiert und habe die erste Fassung eingereicht und die hat ihm nicht gefallen. Und dann hat er mich in ein Gespräch gerufen und hat dann kritisieren wollen, war aber wahrscheinlich etwas unsicher und hat dich dann als Oberassistenten geholt, damit du eben ihn irgendwie unterstützt. Und ich weiß noch ganz genau, dass es für dich sehr schwierig war, dass du irgendetwas sagst, dass Fritz Oser vielleicht etwas passt und dass mich nicht zu stark verletzt. Das war unsere erste.
Das stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja.
Das war unsere erste.
Ich musste eigentlich seine schon fast verloren gegangene Autorität ersetzen.
Ja, genau, da sind wir schon beim Thema. Aber sag vielleicht noch, bevor wir einsteigen, wie bist du auf das Thema Autorität gekommen?
Ich glaube, weil ich selber Autoritätsprobleme hatte, als Kind und vor allem als Schüler. Und erst später habe ich gemerkt, dass ich eine Autorität wirklich nie kritisiert oder angefochten habe. Und das war mein Taekwondo-Lehrer. Und sonst hatte ich immer wieder Mühe. Ja. Nicht mit allen, aber ja, immer wieder.
Genau. Da stellt sich natürlich zwangsläufig an dich und an mich die Frage, eben wie bist du erzogen worden? Wie habt ihr eure Kinder erzogen? Und was würdest du heute auf dem Rückblick anders machen?
Also meine Eltern haben sich sicher Gedanken gemacht, aber sie haben vor allem gearbeitet. Mhm. Und wir drei Söhne, wir sollten einfach um 19 Uhr zu Hause sein. Das war eigentlich die Erziehung. Und was wir da gemacht haben bis 19 Uhr, das war eigentlich kein Thema. Mhm. Und dann gab es zwei, sagen wir mal, Vorschriften. Das eine war, es gibt kein Mofa, kein Töffli, wie man sagte, und wir sollten als Kinder nicht zu nah zum Bach gehen. That's it, im Grunde genommen. Und eigentlich hatten wir dadurch sehr große Freiheiten, die wir manchmal auch ein bisschen missbrauchten. Und dann später als Vater von vier Kindern glaube ich, dass ich auch eine Sorte Autorität ausstrahlte, aber mich vielleicht... Ich hatte nicht diese Gelassenheit wie meine Eltern, glaube ich. Und im Rückblick bin ich mir nicht so sicher, ob das mit Autorität zu tun hat oder eher mit Engagement. Ja.
Also bei mir war es so, dass ich sehr streng erzogen worden bin.
Das wusste ich nicht.
Ja, ich bin ein typisches 60er-Jahre-Kind. Ich bin in einer Arbeiterfamilie geboren. Bei uns war es streng. Schläge waren eigentlich an der Tagesordnung und das hat mich dann veranlasst, als ich dann meinen Partner kennengelernt habe und der eben viel lockerer erzogen worden ist, dass wir sagten, wenn wir Kinder bekommen, dann erziehen wir die frei. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben ihnen sehr viel Selbstverantwortung übergeben und haben dann aber schon gespürt, dass wir sie auch etwas überfordert haben. Und aus heutiger Sicht würde ich wirklich etwas anders machen. Das heißt, ich würde ihnen mehr Leitplanken geben. Ich würde auch mehr Regeln durchsetzen. Und ich wäre eigentlich diejenige, die den Kindern viel mehr Vorgaben macht, was geht und was nicht geht. Das sagen sie übrigens auch heute. Sie hätten die Grenzen vermisst.
Ah, das ist sehr interessant. Aber darf ich etwas zu den Schlägen sagen? Man könnte denken, das ist jetzt ein Beispiel für einen autoritären Vater, der schlägt. In einem gewissen Sinne ja, aber im gewissen Sinne ist es eben genau andersrum. Er fühlte sich offenbar ohnmächtig, hatte die Macht über die Kinder nicht und musste deshalb autoritär werden.
Aber es war die Mutter, die geschlagen hat.
Ach so.
Der Vater, der war sehr hilflos und ich glaube, ihm hat es manchmal auch leid getan. Ja. Aber es war die Mutter. Aber das, ja, gut. Beginnen wir mal mit der Situation heute. Es ist ja so, dass alle Berufe heute eigentlich an Autorität eingebüßt haben. Also von den Ärztinnen und Ärzten, wie über die Managementpersonen bis zu den Lehrpersonen, bis zu den Schulen. Aber es gibt ja auch eine Autorität, die eigentlich so etwas in den Medien ist wie ein Kassenschlager. Also wenn wir jetzt zurückdenken an das Buch von Bernard Buob, Lob der Disziplin, oder zum Beispiel an die Supernanny, an die Reality-Show, die unheimlich große Einschaltquoten hatte, ist das ja erstaunlich. Und das Zweite, da habe ich nachgeschaut vor unserem Podcast, das ist auch volksnahe oder sehr bekannte Pädagogen und Pädagoginnen und Psychologinnen gibt, die die Autorität an sich sehr verteidigen. Eines ist Jesper Juhl, der leider verstorbene Jesper Juhl, der ein Buch geschrieben hat, Autorität ohne Aggression, Eltern als Leitesel. Ja. Und Remo Largo, der berühmte Remo Largo, der im Buch Kinderjahre Folgendes geschrieben hat, die Autorität sei eine Frage der Beziehung und Bindung. Ein Kind, das Bindung und Erziehung erfahre, sei bereit, sich von vertrauten Personen führen zu lassen. Also eigentlich erstaunlich, wenn wir heute ja schauen, wie stark die Autorität, vor allem in den sozialen Medien sehe ich das oder lese ich das, wie die Autorität ein Wort geworden ist, das fast ein No-Go ist. Oder du hast mal gesagt, ein böses Wort geworden ist. Mhm.
Also zunächst würde ich sagen, die These, dass die Autorität in vielen Berufen geschwunden ist, dem würde ich zustimmen. Aber ich würde sagen, es gibt so etwas wie eine Subtilisierung der Autorität und der Machtverhältnisse, so dass wir quasi sie nicht mehr richtig erkennen. Ich glaube, die Autorität ist ein ambivalentes Phänomen. Und die Pädagogen, inklusive ein Largo, versuchen natürlich, so etwas wie eine positive Autorität geltend zu machen. Und zu Recht spricht er dann von Vertrauen. Ich glaube, es geht hier um Vertrauen und Macht. Und die Macht ist nicht nur etwas Negatives, sondern die Autorität hat ein paar positive Mächte, zum Beispiel die Macht des Versprechens. Sie muss irgendwie glaubwürdig sein, aber das muss sie auch verdienen. Die Macht des Belohnens. Im negativen Sinne auch die Macht des Bestrafens, aber auch die Macht des Verzeihens. Ohne diese kommunikativen Mächte geht es im Leben nicht. Nicht nur zwischen alt und jung oder Vorgesetzten und MitarbeiterInnen, sondern auch in der Politik. Und das scheint mir etwas Wichtiges zu sein, dass man die Autorität nicht nur als ein negatives Phänomen anschaut. Es ist eigentlich ursprünglich ein politischer Begriff aus dem römischen Senat. Das ist ähnlich wie die Autonomie ein politischer Begriff ist, aber eben ein griechischer. Und ich glaube, die Transformation dieses Begriffs ist tatsächlich problematisch, so dass wir heute meinen oder viele meinen, man könnte ohne Autorität quasi auskommen.
Verstehe ich dich richtig oder habe ich dich richtig verstanden, in einem Interview oder in deinem Buch über Autorität hast du geschrieben, Autorität sei eine Beziehungsleistung. Das sei nicht ein Merkmal einer Person.
Ja.
Aber ich würde sagen, Macht und Autorität ist nicht das Gleiche.
Nein, ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, die Beziehungsaspekt quasi, die Autorität als ein Anerkennungsverhältnis, wenn ich dich als Autorität akzeptiere oder anerkenne. Entweder wenn ich ein Kind bin und du bist meine Mama oder meine Lehrerin, dann bist du quasi eine unlimitierte Autorität. In allen Dingen kannst du mir Dinge sagen und ich glaube dir das. Und du kannst mir sagen, was ich zu tun habe und ich versuche das zu tun. Später ist die Autorität vielleicht limitiert. Die Klavierlehrerin darf mir in Bezug auf das Klavier lernen, etwas sagen, aber nicht in Bezug auf andere Dinge. Und das heißt, die Autorität hat man nicht, ist keine, wie du sagst, keine Eigenschaft der Person, sondern es ist zugeschrieben. Insofern, die positive, in Anführungszeichen, aber die ist dann ambivalent noch genug, die positive Autorität ist immer eine Beziehung.
Aber Macht würde ich jetzt so definieren, dass sie keine Beziehungsleistung ist, sondern Macht kann man ausüben, ohne dass man einer Person verbunden ist. Es gibt ja auch die institutionelle Macht und Schulen haben zum Beispiel auch eine institutionelle Macht und es gibt ja auch die strukturelle Macht. Wie würdest du oder hast du Beispiele, was du als Macht bezeichnen würdest und was du als Autorität bezeichnen würdest?
Ja, das ist eine schwierige Sache, muss man wirklich sagen. Bei dem es ist interessant, das Wort Kratein, wie in Demokratie. Kratein heißt eigentlich Macht ausüben. Und da merkt man eben, das ist ja etwas, Demokratie halten wir für etwas Positives. Und deshalb eine rein negative Sicht auf Macht geht gar nicht. Und vorher wollte ich sagen, diese positiven Mächte wie belohnen, bestrafen, also bestrafen vielleicht weniger, aber verzeihen und so weiter, das sind wichtige Mächte. Das heißt, die Macht ist etwas Produktives. Es stimmt, es gibt die anonymen Mächte, aber es gibt auch die personalisierten Mächte. Und ich würde so sagen, moderne heißt, dass wir die personalen Autoritäten, diese vertikalen Autoritäten ablehnen oder uns emanzipieren wollen. Und der Preis dafür ist, dass wir uns anonymen, unpersönlichen Autoritäten unterwerfen. Das kann dann sein, das SAP-System oder die AHV, damit wir nicht von unseren Eltern abhängig sind und sie nicht ernähren müssen. Und mit der Unterschied ist, mit diesen unpersönlichen, anonymen Mächten und Autoritäten können wir nicht verhandeln. Sie haben etwas eben Unpersönliches. Aber das ist typisch für die Moderne. Das ist eine Form der Rationalisierung und die, ich sage natürlich wie die meisten Menschen ja zu dem, aber es gibt neue Abhängigkeiten und neue Hilflosigkeiten, die mit der Ablehnung der personalen Autorität verbunden sind.
Aber wenn wir jetzt einen Blick auf das Verhältnis Schule und Elternhaus legen, dann würde ich denken, es gibt gerade dort ein Machtverhältnis zwischen Eltern und Lehrpersonen, wenn es beispielsweise um den Übergang geht. Wenn es beispielsweise um den Übertritt in die Sekundarstufe 1 oder hier, wir sind hier in Zürich, ins Gymnasium geht. Und da gibt es ja Publikationen, die zeigen, es gibt eine Dissertation von Daniel Hofstetter, die zeigt, dass die Machtverhältnisse an diesen Übertrittsgesprächen sehr unterschiedlich sind. Und ich würde eben sagen, das sind Machtverhältnisse und nicht Autoritätsverhältnisse. Zum Beispiel, dass Lehrerinnen und Lehrer sehr darauf schauen, welcher Typ Eltern sie jetzt vor sich haben für ein Gespräch. Und Hofstetter zeigt, dass gut situierte Eltern akademische, ambitionierte, gesprächsfähige oder sprachgewandte Eltern, dass die klar zeigen, dass sie überlegen sind und dass sich die Eltern dann eher auf diese, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer eher auf diese Eltern einstellen. Ja. Hingegen, wenn Lehrkräfte Eltern vor sich haben, die vielleicht bescheiden ausgebildet sind, die keine guten Argumentationsfähigkeiten haben, dass dann Lehrkräfte eher den Eltern erklären, warum das so und so sein muss. Und ich würde meinen, das sind klare Machtverhältnisse, die aber eben verschwiegen werden oder die eigentlich sicher nicht ins Bewusstsein treten.
Ja, ich glaube, dem würde ich zustimmen. Ich kenne die Arbeit von dieser Dissertation von Hofstetter auch. Im Grunde genommen ist das skandalös, was er da aufzeigt. Und ich bin erstaunt über die, in Anführungszeichen, Ehrlichkeit der Lehrpersonen, die ja die Gespräche, die haben, er konnte ja dabei sein und hat die quasi aufgenommen. Und diese Gespräche sind eigentlich die schlimmen. Wenn man dann sieht, jetzt kommen die Eltern von, die Akademiker-Eltern von Kind XY und so weiter, und dann reden sie ganz anders und entscheiden. Das ist wirklich schlimm. Und das ist, in der Tat würde ich sagen, das ist eine soziale Macht, die sich hier manifestiert. Und das ist tatsächlich ein Problem. Aber ich wollte sagen, Macht und Autorität kann man nicht ein für alle Mal definieren, sondern es gibt so viele Machttheorien. Ich will nur eine kurze, zum Beispiel bei Max Weber, der sagt, Macht ist die Fähigkeit, egal auf welcher Quelle sie beruht, beim anderen ein Verhalten zu bewirken, was diese Person nicht freiwillig zeigen würde. Insofern, ein Baby hat auch eine sehr große Macht. Ein Neugeborenes verändert die Familienverhältnisse. Und wenn man dann am Morgen schaut, die Mutter, vielleicht auch der Vater, standen 7-mal auf und das Kind pennt da und die Eltern, die sehen nicht sehr machtvoll aus am Morgen früh.
Genau. Ich habe gelesen, dass Lehrkräfte sogenannte Sanktionsblätter einsetzen. Und Sanktionsblätter sehen so aus, dass ein Schüler oder eine Schülerin dann zum Beispiel Folgendes schreiben muss. Ich stimme zu, dass ich mich nicht richtig verhalten habe und verspreche Besserung. Und das ist ja eigentlich für mich ein klares Machtzeichen. Der Schüler muss beichten, es ist ja fast eine Beichte, und versprechen, dass das nicht mehr vorkommt. Und ich meine, solche Machtverhältnisse können ja auch in Schulen offenbar passieren, die eigentlich sehr viel auf Partizipation machen, die sehr viel auf neue Lehr- und Lernformen machen, eben die den Begriff Autorität vielleicht sogar ablehnen.
Ja, das ist etwas sehr Interessantes. Beziehungsweise hier mit diesem Zustimmen, ich stimme zu, das ist sowieso quasi schon strukturell unaufrichtig. Zustimmen kann man eigentlich nur freiwillig, sonst ist es keine Zustimmung. Und insofern wird die Praxis des Zustimmens wird hier eigentlich pervertiert. Und man tut so mit diesem Unterschrift quasi, tut man so kontraktualistisch. Und das haben wir überall. Da gibt es Educational oder Learning Contracts und so weiter. Auch mit Eltern kann das sein. Und das ist, da würde ich sagen, das ist eine strukturelle Unaufrichtigkeit und die hat damit zu tun, dass wir in der Moderne quasi die symmetrischen Beziehungen und Kommunikationsformen als Ideal und als Standard setzen, aber die Situation eben von sozialer Ungleichheit geprägt sind. Und dafür haben wir keine Sprache. Und deshalb ist, da stimmt immer irgendetwas nicht. Wenn der Vater zur Tochter sagt, wir müssen etwas miteinander bereden, dann weiß die Tochter mit der Zeit, bereden heißt für ihn, er sagt mir jetzt, was läuft.
Wie es geht. Ja, genau. Ich möchte noch zu den Erziehungsstilen kommen. Das ist ja immer eine große Frage. Und wenn ich Referate halte, merke ich, wie stark Eltern, nur schon wenn sie das Wort Autorität hören, wie stark sie da eine fast ablehnende Haltung einnehmen oder auf jeden Fall sehr viele. In unserer Längsschnittstudie hat sich gezeigt, dass über 60% der Eltern Autorität eigentlich ablehnen oder nicht mehr gutieren. Und in der Mercator-Studie vor 2 Jahren wurden die Eltern gefragt, welches denn ihre Erziehungsziele seien. Und da haben sie gesagt, Partizipation und Gleichberechtigung. Also Eltern setzen heute auf Gleichberechtigung und sie wollen Kinder möglichst früh schon partizipieren lassen. Ich frage mich, ob da nicht Autorität eben falsch oder ganz einseitig interpretiert wird. Wir haben ja, wenn ich das schnell zusammenfassen darf, für Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, der autoritäre Erziehungsstil, so wie ich erzogen worden bin, dann der autoritative, manchmal wird er auch demokratisch genannt, aber das ist ja ein wenig verschleiernd, der autoritative sagt, Eltern übernehmen eigentlich den Lead, aber sie geben den Kindern viel Wärme, viel Zuneigung, aber sie setzen Regeln, sie strukturieren und sie geben vor, wie eigentlich das Familienleben mehr oder weniger stattfinden sollte. Und dann gibt's noch der Laissez-faire-Erziehungsstil und der vernachlässigende Erziehungsstil. Das ist so typisierend und heute kommen ganz viele neue Erziehungsstile, neue Namen aufs Tapet, zum Beispiel der achtsam bedürfnisorientierte Erziehungsstil, das ist der riesen Paradigmawechsel. Dann spricht man auch von Nicht-Erziehung oder eben Bedürfnisorientierung. Das kommt ja, dieser Begriff kommt vom Herbert Polster, der diesen in Deutschland und in der Schweiz eingeführt hat. Und ich finde eigentlich diesen Erziehungsstil an sich sehr positiv, aber er hat Ziele wie auf Augenhöhe erziehen, das Kind so wachsen lassen, wie es ist, ihm keine Vorschriften machen. Und diesen solchen Erziehungszielen könnte man ja eigentlich beipflichten. Aber die Problematik ist, dass man zu wenig sieht oder zu wenig reflektiert, dass auch in achtsam bedürfnisorientierten Erziehungsstilen oder Erziehungsarten eben Kinder auch in ihrer Entwicklung behindert werden können.
Da kommen natürlich jetzt bei mir ganz viele Assoziationen. Ich möchte nur einige wenige Dinge sagen. Der Begriff der Erziehung ist für viele Pädagoginnen und Pädagogen ein Problem, offenbar. Und deshalb wird quasi Erziehung soll nicht sein, dafür Beziehung. Und dann wird eben suggeriert, Erziehung hat dieses Asymmetrische, was man nicht wirklich rechtfertigen kann, scheinbar. Und dann tut man so, als ob man quasi gleich wäre. Dann muss man in der Tat auch nicht mehr erziehen, wenn man gleich ist. Und der Begriff der Erziehung, das Wort Irziohan schon im Mittelhochdeutschen heißt hinausführen, herausziehen. Und das haben wir auch im Englischen mit Education ex ducere, eigentlich lateinisch, dieses Führen, hinausführen von irgendetwas. Und im Griechischen Pädagogik, die Agoge ist auch die Führung. Und das heißt irgendwie, wenn man sagt, also irgendwo müssen Kinder im pädagogischen Sinne geführt werden. Und deshalb haben wir ein Problem mit der Führung. Und man will nicht verführen. Und das ist auch richtig. Und ich glaube, es ist, man kann nicht wirklich unterscheiden, wann werde ich geführt und wann werde ich geführt. Das heißt, es gibt ein ethisches Problem in der Erziehung. Das Kind kann es lange nicht wissen, ob das, was mit ihm gemacht wird oder gefordert wird, für ihns förderlich ist oder nicht unbedingt. Deshalb braucht es so etwas wie eine Einbettung, eine ethische oder eine Werteinbettung. Und ich würde sagen, all diese Erziehungsstile, die du erwähnt hast, da ist etwas Nobles dahinter. Die wollen ja etwas Gutes.
Ja, das muss man betonen, ja. Dass Eltern heute große Anstrengungen machen, um das für das Kind das Beste zu finden.
Und dann ist die Frage, ob wenn ich jetzt zurückdenke, was du gesagt hast über deine Kinder, und dass du und dein Mann jetzt rückblickend mehr Leitplanken, so hast du es gesagt, oder? Und es könnte sein, dass diejenigen, die jetzt mit diesem achtsam, bedürfnisorientierten und so weiter, wie auch immer gearteten Erziehungsstil, einmal etwas Ähnliches sagen würden, weil das Kind braucht eine Sicherheit und eine Stabilität, eine Reliabilität, dass es weiß, Mama, wenn ich das mache, dann passiert das. Wenn ich das Zimmer nicht aufräume, dann schimpft sie vielleicht mit mir. Dann, man mag das Zimmer nicht aufräumen, aber man weiß, man kontrolliert sozusagen die Situation. Und ich glaube, die Institution, auch der Schule mit ihren Ritualen und ihren wiederholten Praxen, gibt dem Kind eine Sicherheit. Und diese Sicherheit ist nötig. Und in gewissem Sinne sind diese Praxen grundlos. Man könnte sie auch ganz anders machen. Und ein Großteil dessen, was wir tun, auch in der Erziehung, könnte man auch anders machen. Aber der tiefere Sinn, glaube ich, ist eine Art psychologische Kontrolle.
Ich möchte aber noch auf das Manipulative eingehen. Gerade bei dieser achtsamen Erziehung, die sich auf die Bedürfnisse der Kinder konzentriert oder stark konzentriert, gibt es ja auch eine Art Zwänge, die nicht sichtbar werden und die oft auch unbewusst sind. Ich möchte zwei Beispiele machen. Das erste Beispiel ist der Liebesentzug. Das Parlament, glaube ich, wird jetzt die Körperstrafe abschaffen, aber über den Liebesentzug spricht niemand. Und ich würde die These aufstellen, dass gerade diese achtsame Erziehung Eltern auch stark unter Druck setzt. Man darf nicht mehr schreien, man darf nicht strafen, man darf keine Wenn-Dann-Sätze machen und man wird dann hilflos und der Liebesentzug ist eine wahrscheinlich, man kann das fast nicht messen, wahrscheinlich eine verbreitete, verdeckte Manipulation, dass man nicht Autorität anwenden muss. Und wir wissen aber aus der pädagogischen Psychologie, dass Liebesentzug eigentlich die stärkste Kontrollstrafe ist und ein großes Gefahrenpotenzial hat. Also Liebesentzug, Beispiele. Eltern, die nicht mehr mit dem Kind sprechen, es ignorieren, es kritisieren oder zum Beispiel die Mama, die sagt, jetzt arbeite ich weniger wegen dir und du verhältst dich immer noch so wie vorher. Und das dünkt mich etwas, das vollkommen vergessen geht, dass eben auch eine Rückseite der Medaille gibt, dieses achtsam sein Wollens.
Beziehungsweise man könnte auch sagen, hier wird eben, wenn man zu der Asymmetrie der pädagogischen Beziehung steht, dann hat man eben auch mehr Verantwortung. Und diese wird dann hier quasi wie delegiert, als ob man gemeinsam. Und das würde ich sagen, das ist eben, man kann sagen manipulativ oder ist eben diese Subtilisierung der Machtverhältnisse. Man tut so, als ob man gleich wäre, aber es ist nicht so. Bei Zizek gibt es dieses schöne Beispiel, der sagt, vielleicht hieß es vor ein paar Jahren noch, die Großmutter hat am Sonntag Geburtstag und du kommst. Und heute heißt es eher, die Großmutter hat am Sonntag Geburtstag, es würde sie so freuen, wenn du mitkämst, aber du musst natürlich nicht. Dann sagt das Kind, dann gehe ich lieber nicht. Dann sagt, wie kannst du so grausam sein? Oder im Tram hört ich diesen Dialog, so sagt die Mutter zum Kind, wollen wir hier aussteigen oder die Nächste? Dann sagt das Kind, die Nächste, übernächste, also quasi Haltestelle. Dann sagt die Mutter, nein, komm, dieser hier. Das ist sinnlos. Also das ist dieser sinnlose Diskurs, es wird unterstellt, man könnte gemeinsam entscheiden, aber eigentlich ist die Sache schon klar. Das heißt, wenn dieses diskursive Miteinander eigentlich nur Fake ist und im Grunde genommen weiß die Mutter, der Vater schon haargenau, was sie will und da gibt es nichts zu diskutieren, es ist nur auf der Oberfläche quasi eine Form der Egalität, dann würde ich sagen, das ist diese Ambivalenz, ein Stück weit ist es immer so, man muss das lernen. Ein Stück weit ist die Welt immer, verspricht immer mehr, auch die Vorgesetzten tun immer so, die sagen, das haben wir gemeinsam beschlossen oder ich möchte mit ihnen etwas teilen und so weiter. Und dabei wird einfach gesagt, was man machen muss, aber ich glaube, das ist für die kindliche Seele sozusagen nicht gut.
Genau, und deshalb sage ich auch, der Liebesentzug macht etwas mit der Seele des Kindes, weil die Kinder sind ja enorme Seismografen, die genau spüren, was vor sich geht, aber das geht dann an ihr Selbstbewusstsein. Ich habe noch ein zweites Beispiel, das ja sehr anknüpft an eine sehr verbreitete Praxis und das ist die Dauerkontrolle der Kinder und das Tracking. Also, dass man Kinder trackt, die Kinder haben eine entsprechende Uhr, die Eltern können immer ganz nahe bei den Kindern sein. Und das ist ja eigentlich durchaus im Sinne der achtsamen, bedürfnisorientierten Erziehung. Ich kann nahe sein bei meinem Kind, aber ich kann es dauernd kontrollieren Und das ist eigentlich, diese Strategie ist eigentlich so, dass sie auch manipulativ ist. Denn wenn ich das Kind dauernd kontrollieren kann, sage ich, das ist nur zu deinem Schutz, ja, dass dir nichts passiert. Aber eigentlich ist es ja auch wieder eine Möglichkeit, dass ich nicht Autorität ausüben muss.
Ja, das, ja, ich, man könnte mit Michel Foucault sagen, das ist quasi panoptisches Strafen. Also das Kind ist immer unter Beobachtung. Ja. Es weiß, es wird gesehen. Das ist das Regime der Sichtbarkeit. Und das wollte ich sagen, meine Eltern, wenn die sagten, um 19 Uhr musst du zu Hause sein, dann wussten die eben nicht, was wir da für komische Dinge nach der Schule gemacht haben. Wir haben Dinge berichtet, aber das heißt, da spürt man als Kind eine große Freiheit. Und die Freiheit hat auch damit zu tun, dass man Normen zeitweilig wenigstens übertritt. Dann weiß man, dass man einen Fehler gemacht hat. Das heißt, die Freiheit muss sich spüren und das tut sie eigentlich nur in diesen Momenten, wo man Grenzen überschreitet.
Ja, und das dürfen Kinder heute, vielleicht in der Pubertät überschreiten sie sie dann, aber vorher sind sie ja dauernd kontrolliert. Kinder lieben das nicht besonders, dieses Tracking. Nur wenn sie in Not sind, wahrscheinlich schon. Aber ich möchte daran erinnern, dass in der UN-Kinderrechtskonvention steht, dass Kinder auch ein Recht auf Privatsphäre haben. Und das ist rechtlich, ist eigentlich das Tracking umstritten. Und wenn man in Studien Jugendliche befragt, dann sagen sie, mir ist das eigentlich eher unangenehm. Ja. Dass die Eltern, meine Eltern wissen immer, wo ich bin. Ja. Und manche sagen aber doch, ich brauche meine Mama, wenn ich eine Prüfung gemacht habe und wahrscheinlich schlecht abgeschnitten habe, da brauche ich etwas Seelentrost, ja, dann kann ich mich schnell bei ihr melden.
Aber es hat etwas Totalitäres. Es, ja, erinnert an das chinesische Social Score.
Ja, genau.
Und es gibt in den USA zum Beispiel diese Apps, so wie das Class Dojo, ja, dass dann die quasi in Realzeit wissen dann die Eltern quasi, wie sich das Kind in der Schule verhält. Oder, und da merkt man, das ist wirklich, also das finde ich ganz schlimm.
Also ich habe auch schon von Lehrpersonen gehört, dass sie Kinder noch in der Primarschule hätten, die nach einer Prüfung das Handy hervorgenommen hätten und der Mama noch im Schulzimmer die Mama angerufen haben und gesagt hätten, ich bin so traurig, die Prüfung war viel zu schwer und so weiter. Und die Lehrperson stand daneben und konnte nichts machen. Also das ist eben, ich möchte einfach auch in unserem Podcast heute ein wenig sensibilisieren, auch für diese verdeckten Zwänge, für die teils manipulativen Zwänge, die man sich eigentlich gar nicht so bewusst ist. Ich möchte noch mit dir sprechen darüber, warum es jungen Eltern oder überhaupt Eltern so schwer fällt, eine autoritative Haltung einzunehmen und warum das auch bei jungen, vor allem bei jungen Lehrkräften so ist. Die scheuen sich ja, dass sie überhaupt über den Begriff Autorität sprechen sie nicht gern, die Jungen, und auch Macht ist für sie unangenehm in der Schule. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht bist du besser informiert, spricht man an der PH über diese vielen Facetten der Autorität und der Macht? Oder wie siehst du
das? Manchmal werde ich auch eingeladen, auch von PHs übrigens, um über Führung oder Autorität zu sprechen. Insgesamt, glaube ich, gibt es eine Art Revival. Das hat auch mit der neuen Autorität zu tun. Hier in Zürich ist die ja sehr vertreten in ihrer ganzen
Ambivalenz. Also meinst du die von Omer?
Ja, von Chaim Omer. Und das ist quasi wieder so eine Form des Empowerings der Lehrperson. Und ich glaube, das sehe ich nicht als irgendwie negativ an, aber wenn man aus irgendwelchen Ideen eine Technik macht, die man dann so anwendet, da haben wir ein Problem. Und dann sind wir nicht mehr im Bereich der Beziehung, sondern quasi der Anwendung von Regeln. Und und ich glaube quasi an die pädagogische Beziehung und sie ist einfach problematisch. Übrigens wie praktisch jede Beziehung. Aber wenn du fragst, und das ist ein interessantes Phänomen, nämlich diese Verunsicherung, eben zum Beispiel Autorität zu sein, ist meines Erachtens eine Verunsicherung, zu wissen, wo man steht, ethisch, politisch, ästhetisch, vielleicht sogar religiös. Und ich glaube, das hängt mit der kulturellen Einbindung zusammen. Heute wird ja über Kultur gar nicht mehr gesprochen. In der Pädagogik ist alles immer nur interpersonal. Alles nur Psychologie im Grunde genommen. Und die ist natürlich sehr wichtig und die Beziehungen sind sehr wichtig. Aber die Schule legitimiert sich nicht durch die Beziehung, sondern sie ist ein Teil eines Gesamtsystems und sie soll etwas repräsentieren. Werthaltungen auch oder die Wissenskultur. Und dann, wenn man sich als Lehrperson, als Repräsentantin oder Repräsentant verstehen könnte von etwas Größeren, dann tritt man auch ganz anders auf. Und ich glaube, da gibt es auch so kulturell große Unterschiede, wenn man Frankreich mit Deutschland oder mit Ostasien vergleicht. Ich sage nicht, das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber es ist einfach, im deutschsprachigen und angelsächsischen Raum haben wir sehr stark diese psychologische Sicht.
Ja, das stimmt. Aber ich habe gelesen, und zwar in einer Studie von Franz Beriswil und seinem Team, das ist ja auch ein Friburger, den kennen wir beide, und er hat gesagt, man würde sich sehr stark auf den guten Unterricht konzentrieren in der Ausbildung und eigentlich den Studierenden vermitteln, wenn ihr guten Unterricht macht, dann habt ihr keine Autoritätsprobleme. Und Beriswil sagt aber, die meisten Autoritätsprobleme sind Stressprobleme wegen der Disziplin.
Also ich würde sagen, wenn man Disziplinprobleme hat, ist eben die Autorität der Lehrperson schon ein Stück weit verloren gegangen. Und jetzt, wenn man sagt, du mach dieses oder jenes und der Schüler oder die Schülerin ist folgsam, dann verfügt man eben über diese Macht, ohne die Autorität nicht auskommen kann. Und wenn das Kind dann sagt nein oder es hört nicht zu, dann fühle ich vielleicht eine Ohnmacht. Und dann werde ich unter Umständen autoritär. Und dann haben wir ein Problem in der Schule. Weil jetzt sehen die anderen, aha, er sollte Schüler XY bestrafen oder vorher gesagt, du gehst raus, aber das Kind sagt, ich gehe nicht raus, ich war es nicht gewesen. Und da merkt man, dass der Unterschied zur Schule ist, das ist eine soziale Konfiguration. Und die Lehrperson, die ohnmächtig ist und jetzt möchte sie sich durchsetzen, sie muss quasi autoritär sein, meint sie, damit sie die Autorität zurückerhält. Autoritäres Verhalten, um diesen Beziehungsaspekt zurück. Und das funktioniert nur limitiert und alle sehen es. Das ist ein Problem, ja.
Wir kommen schon zum Schluss langsam. Ich würde vorschlagen, weil die Hörerinnen und Hörer wollen oder möchten gern, ich mache das lang nicht immer, weil ich es nicht immer kann, aber dass wir noch etwas Praktisches sagen, praktischer Tipp.
Ja, ob ich da der Richtige bin?
Gut. Ja, aber versuch's mal, einen praktischen Tipp.
Ja. Einen praktischen Tipp in Bezug auf...
auf die Autorität und Schule.
Das tönt jetzt ein bisschen naiv. Ich glaube ja tatsächlich an die Person. Und ich glaube, Lehrperson, aber auch Eltern, die dem Kind oder auch den Schülerin zeigen, was sie selber lieben, das ist schon ein sehr guter Boden. Und dann merkt man, ihm oder ihr ist das wichtig. Und nicht, die wollen einfach, dass man hier das Spiel mitmacht und so weiter. Ich glaube, ich sage zwar nicht authentisch und so weiter, dieses Wort, da könnte man länger drüber diskutieren, aber man muss sich als Autorität eine Sache, man muss sich auch preisgeben. Man muss sich manchmal sogar der Lächerlichkeit preisgeben. Man wird nachgemacht und so weiter. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, ob man weiß, wofür man einsteht. Wenn einem etwas wichtig ist, dann will man das weitergeben. Und deshalb würde ich sagen, diese Verunsicherung in Bezug auf die Autorität ist eine Verunsicherung in Bezug auf die Werte, die man vertritt.
Also aus meiner Perspektive, die eben eher aus Familienperspektive kommt, würde ich vor allem betonen, dass Eltern durch Verbindlichkeit und durch Vorbildwirkung handeln sollten. Weil Kinder reagieren ja auf das Verhalten der Erwachsenen, der Lehrpersonen und weniger auf das, was sie wirklich sagen. Also wer schimpft, hat in der Regel weniger Erfolg. Das wäre das Erste. Und das Zweite wäre, dass ich sage, Grenzen setzen, aber sie auch begründen und nicht nachgiebig werden, wenn man Regeln vereinbart hat, sondern versuchen, diese Regeln auch durchzusetzen, eben konsequent zu sein. Aber das ist ja das, was in unserer Studie Eltern sagen, dass ihnen das schwerfällt. Aber ich denke, darauf müsste man auch in der Elternberatung, in der Familienberatung, in der Arbeit mit Familien, müsste man mehr darauf setzen, wie Eltern lernen könnten, konsequent zu sein. Weil Regeln setzen eigentlich viele, aber eben ohne dass sie dann wirklich konsequent bleiben. Wir haben heute den 13. Podcast gehabt. Ich habe mich gefreut, Roland, dass du dabei warst. Herzlichen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Wie immer pointiert, du kannst aus dem Vollen schöpfen, wenn es um dieses Thema geht. Ich habe mich sehr gefreut. Die Episode 14 erscheint Mitte Juni und es wird wieder eine besondere sein. Es wird wieder ein Gast da sein und es geht dann um Privatschulen und öffentliche Schulen. Und zwar um die Frage, ob Privatschulen elitär sind, ob sie exklusiv, käuflich oder ungerecht sind und oder ungerecht sind. Das sagen ja die Gegner. Und die Befürworter sagen, nein, Privatschulen sind innovativ, familienfreundlich, leistungsförderlich und individualisiert. Und mein Gesprächspartner ist Gerhard Pfister, Nationalrat, promovierter Germanist und war in Führungsgremien in verschiedensten Privatschulen. Also er kann sehr viel dazu sagen. Und wir haben dann einen Gesprächsleiter, das ist Urs Leuthardt, Leiter der TV-Bundeshausredaktion SRF. Er hat auch einen Bezug zu Privatschulen. Er hat nämlich die Matura an der Stiftsschule Einsiedeln gemacht und heute ist er im Vorstand der Freunde des Klosters. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erzählen Sie Ihren Bekannten, Verwandten und Freunden oder Berufskolleginnen und Kollegen von unserem Podcast. Danke fürs Zuhören und mitzudenken und bis bald.
Margret Stamm, Education to Go.